ARD.
Es war für mich wie so eine Art persönliche Challenge, diese ganze negative Sache einfach zu durchbrechen. Und als ich das Spiel dann in Karlsruhe gemacht habe, auch wenn das ziemlich bescheiden gelaufen ist, war das für mich ein hochemotionales Spiel. Wenn wir es vermeiden können, am letzten Spieltag da ein Endspiel zu haben gegen Braunschweig, dann wäre das, glaube ich, ganz gut. Auch wenn ich da auch der Überzeugung bin, dass wir zu Hause auf dem Betze das Ding auch ziehen werden. Ich habe mir ja auch schon ein paar Spiele von Leverkusen angeguckt und das ist schon ein ganz schönes Brett, was da auf uns zukommt. Aber ja, im Fußball ist so viel möglich. Der Glaube ist dann auch immer ein bisschen entscheidend bei so einer Sache. Und wenn du nicht dran glaubst, wenn du von vornherein irgendwie mit dem Gedanken reingehst, dann kannst du auch nichts gewinnen.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Und da sind wir wieder, unser Podcast von SWR Sport, nur der FCK im Studio hier in Kaiserslautern. Sebastian Zobel, hallo.
Servus und hallo.
Und wir begrüßen aus dem Team des ersten FC Kaiserslautern Ben Zulinski. Hallo, Ben.
Servus.
Ben, wie ist die Grundstimmung so zwei Spieltage vor dem Ende? Trainingsstimmung, denke ich mal, ist ganz gut nach den zwei Siegen in Folge, oder?
Ja, die Woche ging auf jeden Fall ein bisschen einfacher oder ging einfacher los, das muss man einfach mal sagen. Also mit einer guten Stimmung und guten Trainingseinheiten. Und ja, wir wollen natürlich anknüpfen.
Wir haben dich natürlich bewusst eingeladen, weil in den letzten Spielen wieder auf der Wiese und zwar mit sehr guten Leistungen. Das ist das eine. Das andere, du bist in Berlin geboren. Berlin ist ein gutes Stichwort. Es geht jetzt zur Hertha und es geht dann, Sebastian, auch nochmal nach Berlin.
Ja, da ist noch so ein kleines Spiel am 25.
Ja, unbedingt.
Das Pokalfinale.
Hat man das schon im Kopf oder jetzt erstmal Fokus ganz klar, wie der Trainer es natürlich auch immer formuliert, von Spiel zu Spiel. Fokus jetzt erstmal logischerweise auf Hertha, dann auf Braunschweig und dann Pokal.
Ja, also das ist ganz klar. Wir haben ja unser Ziel noch nicht erreicht, deswegen liegt der Fokus ganz klar auf Hertha. Natürlich ist da irgendwo, schwirrt das im Hintergrund klar irgendwie so mit. Man versucht das dann bestmöglich auszublenden. Aber die Leute reden natürlich darüber, ist ja völlig normal und alle freuen sich darauf. Aber wir müssen erstmal das eine machen, bevor wir uns dann auf das andere freuen können.
Hertha, gutes Stichwort. Da habt ihr im Halbfinale recht überzeugend gewonnen. Wir wollen aber nach diesem 4:1 gegen Magdeburg, nach der wirklich sehr guten Leistung, noch mal kurz den Trainer hören, Friedhelm Funkel.
Wichtig ist einfach, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir haben 4 Tore erzielt, wir haben 4 wirklich schöne Tore erzielt, schöne rausgespielte Tore. Das gibt der Mannschaft weiter Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und ja, nächste Woche geht's weiter. Wir haben noch nichts erreicht, wir haben die Ausgangsposition wiederum verbessert, aber mehr nicht.
Das ist ein typischer Friedhelm Funkel. Wir haben noch nichts erreicht, ein bisschen was verbessert, aber mehr nicht. Hält er immer so ein bisschen bewusst den Fuß auf der Bremse, dass ihr nach so 2 Siegen nicht ein bisschen vielleicht abhebt?
Naja, er hat ja recht. Also die Aussage, die er da getätigt hat, das trifft ja voll und ganz zu. Es bringt ja jetzt auch nichts in Euphorie auszubrechen, weil wir einfach ganz genau wissen, wie schwer das auch war, diese beiden Spiele zu gewinnen und was für eine Leistung von uns eben auch auf dem Platz nötig war, um die Spiele zu gewinnen. Klar, gibt uns das auf jeden Fall ein riesen Selbstbewusstsein für diese kommenden Aufgaben, aber die Spiele müssen erstmal gespielt werden und also die Gefahr liegt einfach darin, dass wir vielleicht ein Stück weit zu selbstbewusst sind, zu euphorisch sind und vielleicht ein bisschen den Fokus verlieren und er hat so viel Erfahrung, also da muss man einfach also mit seiner Erfahrung und auch mit seiner Ausstrahlung und mit allem, was er eben so auf uns gibt als Mannschaft, ist das brutal wertvoll und
Gibt es denn im Team den ein oder anderen Spieler, der dafür anfällig wäre, so ein bisschen den Fokus zu verlieren?
Weiß ich nicht. Also fällt mir jetzt keiner ein oder sowas. Ich glaube, es ist ja natürlich auch für euch Medienvertreter natürlich auch so, dass man das natürlich auch macht. Ich glaube, jeder weiß mittlerweile, worum es geht und jeder weiß auch, da muss ich ja nur die Tabelle angucken und schauen, was passieren kann. Deshalb ist diese Gefahr einfach da und im Fußball ist so viel möglich. Da kann so viel passieren. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir damals in Paderborn, da hatten wir ein Auswärtsspiel in Aue verloren. Und da dachten dann alle, okay, das Ding ist durch. Wir können das einfach nicht mehr packen. Und ja, am letzten Spieltag haben wir es dann Gott sei Dank nochmal in die Bundesliga geschafft. Also so schnell geht es dann einfach. Ne? Also es ist so viel möglich und ich persönlich sage auch ganz klar, dass wir das auch aus eigener Kraft schaffen wollen. Dass wir jetzt nicht abhängig davon sind und hoffen und die Daumen drücken, dass irgendwie Wiesbaden und Rostock irgendwie verlieren, sondern dass wir es aus eigener Kraft schaffen und an den Leistungen einfach anknüpfen, die wir die letzten beiden Spiele, wie wir es in den letzten beiden Spielen gezeigt haben.
Ich glaube, auch wenn man nicht ganz so viel Erfahrung hat wie Friedhelm Funke, ist es ja irgendwie logisch, dass man in so einer Situation jetzt nicht sagen kann, okay, jetzt sieht es zwar wieder ein bisschen besser aus, aber wir legen jetzt die Füße hoch, das geht nicht. Ne? Du musst dir irgendwie die Spannung hochhalten und ich glaube, wenn eine Saison es gezeigt hat, dass es Aufs und Abs geben kann, dann ist es ja diese. Und von daher wäre es jetzt, glaube ich, jetzt echt fatal zu sagen, na gut, jetzt haben wir zweimal gewonnen, sind wir fast durch. Jetzt entspannen wir uns mal und konzentrieren uns aufs Pokalfinale, von daher. Ne?
Auf und Abs, das ist ein wirklich sehr gutes Stichwort, auch was deine Person betrifft. Es gab einige Abs auch in deiner Zeit beim 1. FC Kaiserslautern. Wenn man so mal auf die Statistik schaut, natürlich warst du im letzten Jahr, in der letzten Saison, einige Zeit verletzt, aber du hast dir wahrscheinlich auch erwartet, ein paar mehr Spiele zu machen, oder?
Ja, natürlich. Also das ist auch mein eigener Anspruch, auf dem Platz zu stehen. Die Situation war dann so, wie sie dann ist. Und ich bin froh, dass es jetzt nicht mehr so ist.
Hast du irgendwas verändert, was so deine Trainingseinstellung angeht? Oder ist es immer nur abhängig von dem jeweiligen Trainer, der da ist, ob diese Chemie stimmt, ob das dann funktioniert?
Verändert habe ich jetzt nicht großartig was. Also ich würde mal schon sagen, dass ich ein professioneller, also beziehungsweise ist es mein Anspruch, professionell zu sein und versuche das auch immer wieder durchzuziehen, egal in welcher Situation man steckt. Und es ist auch auf jeden Fall trainerabhängig, das ist auch klar. Es gibt halt eben Trainer, die stehen halt eher auf diesen Spielertypen oder an anderen oder weiß ich nicht, dann gibt es manchmal vielleicht Aktionen, die dazu führen, dass du dann vielleicht irgendwie ins Hintertreffen gerätst. Klar, und ich habe erstmal versucht, bei mir anzufangen, auf mich zu schauen und nicht die Schuld auf irgendwelche anderen Leute zu schieben. Das ist sicherlich sehr einfach und dann kann man der Verantwortung so ein bisschen entgehen. Ja, und dann heißt das einfach weiterzumachen und Gas zu geben, nicht aufzustecken und ja, die Chance, die dann vielleicht kommt, in dem Moment dann einfach da zu sein. Und das war die ganze Zeit mein Ziel, dann da zu sein und abzuliefern.
Ich glaube, was sich auf jeden Fall stark verändert hat, ist auch die Art und Weise, wie du von den Fans wahrgenommen wirst. Erstmal eine wichtige Frage, dein Spitzname ist Benno, wie möchtest du eigentlich am liebsten angesprochen werden? Ist es dann Benno oder Ben oder ist es dir egal?
Benno passt schon.
Ja. Kam auch von den Fans natürlich recht oft. Wie gesagt, die Wahrnehmung bei den Fans hat sich auch verändert, weil das war, sage ich mal, eine gewisse Zeit lang sehr, sehr kritisch. Aber jetzt hat das so ein bisschen umgeschlagen und das möchte ich dir nicht vorenthalten, weil wirklich unfassbar viele Zuschriften kamen und Meinungen von Fans und da möchte ich dir einfach mal ein paar davon vorlesen. Und es geht los mit Sascha, der schreibt, keine Frage, aber ich muss das loswerden. Selten habe ich einen unserer Spieler so falsch eingeschätzt wie ihn. Ich habe großen Respekt vor seiner Leistung und bin beeindruckt von dem Willen, mit dem er auf dem Platz kämpft. Dickes Sorry, Benno. Sarah Kehl schreibt im Namen von sicherlich vielen Fans, danke für den besonderen Einsatz in dieser Zeit und Entschuldigung dafür, dass er oft durch den Kakao gezogen wurde. Nikolas schreibt, sag ihm einfach, dass ich sehr froh bin, dass er immer noch da ist und dass er sehr gerne bleiben darf. Alex from Galax schreibt, einfach nur Respekt dafür, dass du dich durchgebissen hast und nicht aufgegeben hast. Und es gibt noch einige Reaktionen und Meinungen im Video, die ich dir ganz gerne zeigen würde.
Vor allem die letzten beiden Spiele, aber auch schon gegen Wiesbaden eigentlich, hat er mir sehr gut gefallen, was mich eigentlich überrascht hat, weil er war ja eigentlich generell fast schon von den FCK-Fans so ein bisschen so abgeschrieben. Die letzten drei Spiele waren richtig gut, haben mir super gut gefallen von ihm und ich habe nicht damit gerechnet, dass er nochmal so einen Impact beim FCK hat, aber es freut mich sehr, weil ich glaube, nach den schwierigen zwei Jahren hier hat er es definitiv verdient und wenn er so weitermacht, kann er super wichtig für den FCK werden noch.
Ich denke, Zolinski müsste jetzt eigentlich auf jeden Fall gesetzt sein, die nächsten Spiele. Gegen Karlsruhe fand ich ihn auch schon ziemlich gut und habe mich dann gewundert, warum er gar nicht mehr gespielt hat und jetzt zeigt er halt seine Leistung, er hat sich zurückgekämpft und von daher finde ich, dass er auch verdient hat zu spielen.
Man sieht so ein ganz leichtes Grinsen in deinem Gesicht, das geht schon runter wie Öl, oder?
Ja, auf jeden Fall, natürlich ist das schön, sowas zu hören, solche haben sie übrigens gut eingesprochen, die Jungs, also das ist auch gar nicht so einfach.
Text kam von uns.
Nee, also das ist dann natürlich so die Bestätigung für die harte Arbeit, die man dann da reinsteckt und ja, ist schön und ich hoffe oder beziehungsweise möchte da natürlich anknüpfen in den nächsten Wochen.
Gerade auch nach der Zeit, die du jetzt hinter dir hast, die nicht ganz einfach war, auch mit Verletzung und so weiter, ist das, glaube ich, nochmal was Besonderes, wenn man so eine Anerkennung kriegt. Aber was auch natürlich gefragt wurde von Betzelars, hast du eigentlich dieses ganze, ja, diese ganzen negativen Kommentare, Gebäsche und so weiter auf Social Media, hast du das wahrgenommen in irgendeiner Art und Weise?
Mir wurde es ab und zu mal gesagt, also ich glaube, jeder hat ja heutzutage Social Media und da wird dann auch schon mal so ein bisschen manchmal mit Humor, manchmal ohne Humor drüber geredet. Ich habe dann irgendwann mal dann so einen Cut gemacht und habe gesagt so, okay, das interessiert mich nicht. Das sollen die Leute dann denken. Also das ist okay, jeder hat seine Meinung. Natürlich, wenn das halt irgendwie unter die Gürtellinie geht, dann ist es halt nicht so cool und ja. Geht natürlich gar nicht, aber man sieht ja, das kann auch schnell wieder in die andere Richtung gehen. Deshalb weiß ich das auch alles ganz genau einzuordnen und freue mich natürlich darüber, über dieses positive Feedback. Freue mich darüber, dass ich ja, der Mannschaft so einen Impact geben kann und ja, möchte da natürlich weitermachen.
Gab es irgendwann in der Vergangenheit mal für dich so eine Überlegung, dass dir das alles dann, als es nicht gut lief, zu viel ist, dass du gesagt hast, oh, vielleicht muss ich doch mal gucken, einen Plan B zu verwirklichen, oder hast du immer genau daran gedacht, dich noch durchbeißen
zu wollen? Das wollten übrigens auch viele Fans wissen, die Frage kam auch oft, ob du an einen Wechsel zwischendurch gedacht hast.
Finde ich ganz interessant.
Es ist normal, dass das irgendwo im Raum steht oder so. Also das macht dich ja nicht irgendwie zufrieden oder sowas, wenn du größtenteils auf der Tribüne sitzt und dir die Spiele angucken musst und ja, oder auf der Bank oder sowas. Du hast immer den Anspruch, irgendwo zu spielen und das war auch immer mein Anspruch. Und klar hat das irgendwo mal auch eine Rolle gespielt, aber ich habe ganz klar gesagt, und das war auch von Anfang an meine Meinung, ich möchte das durchziehen, weil das war für mich wie so eine Art persönliche Challenge, diese ganze negative Sache einfach zu durchbrechen. Und als ich das Spiel dann in Karlsruhe gemacht habe, auch wenn das ziemlich bescheiden gelaufen ist für uns als
vom Ergebnis mit 0-4,
weil der Junge da das gerade gesagt hatte, war das für mich ein hochemotionales Spiel. Das war ziemlich krass, also weil es war einfach so negativ, aber zum anderen für mich halt irgendwo positiv. Also es war so ein Wechselbad der Gefühle, weil da ganz viele Emotionen hochgekommen sind, ja, wieder auf dem Platz zu stehen. Und das war über diesen gesamten Zeitraum mein Ziel. Ich möchte das unbedingt packen. Ich möchte wieder auf dem Bett zu spielen. Ich möchte wieder vor 50.000 spielen. Das war mein Ziel. Und ja, dafür habe ich versucht, halt alles zu geben. Und wenn du das dann so über diesen Zeitraum und mit ja, diesen ganzen Nackenschlägen, die du dann bekommst, dann erreichst, dann ist das verdammt geil.
Dazu passt auch nochmal eine Fanfrage. Ihr habt merkt, es sind viele, viele Reaktionen und Fragen reingekommen von Tom. Wie hat er in der komplizierten Zeit, als er keine große Rolle gespielt hat, für sich Motivation und innere Ruhe gefunden?
Boah, das war ein Prozess. Also da kann ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt am Anfang, also dass ich von Anfang an irgendwie völlig entspannt war und gedacht habe, okay, das wird schon irgendwie wieder. So funktioniert sowieso nicht. Das geht ja dann von Woche zu Woche. Also zum Anfang denkst du, okay, das ist jetzt so eine kleine Phase, dann wird die Phase immer mehr und dann fängst du an, drüber nachzudenken, was passiert jetzt eigentlich gerade mit mir? Und dann wirst du erstmal unruhig und irgendwann, wenn du dann so ein bisschen so da drin steckst, habe ich dann angefangen eher zu reflektieren und zu gucken, woran liegt das denn jetzt eigentlich oder was fehlt mir eigentlich noch, damit ich den Trainer dann am Ende überzeugen kann. Also klar, also zwei Trainer waren dann am Ende nicht mehr so lange da. Das heißt, das begann dann ja wieder von vorne. Ich wollte dann ja über diese Selbstreflexion zu diesem Erfolg kommen, also dass ich bei mir anfange und dann eben Stück für Stück mich da rausarbeite und mit vielen Extraeinheiten, also mit dem Olli Schäfer. Ich war ja auch nicht alleine, das war
Es waren einige,
die dabei waren und also ich will jetzt nicht sagen, dass es toll war, dass wir jetzt da gemeinsam da rumgelaufen sind, aber es hat auch irgendwo so ein bisschen zusammengeschweißt, also beziehungsweise konnten wir uns dann natürlich auch gegenseitig pushen in der Situation, dass wir da rauskommen und hat die Sache so ein Stück weit erträglicher einfach gemacht, dass du das nicht alleine durchstehen musst. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich alleine gewesen wäre, wenn du da in so einer Situation steckst, aber im Großen und Ganzen musst du dranbleiben und dann ja einfach, ja, was heißt einfach, aber den Spaß einfach nicht zu verlieren an dem, was du machst.
Gab es denn da in diesen Phasen immer die Einzelgespräche mit den jeweiligen Trainern? Wie waren denn da die Rückmeldungen? Ich meine, die müssen ja auch gekommen sein. Oder gab es die eigentlich gar nicht?
Ja, mal, mehr, mal weniger. Mhm. Ne? Also es gab auch mal Phasen, wo 8 Wochen halt gar nichts gesagt worden ist und du dir, das war eigentlich das Schwierigste dabei, weil du einfach kein Feedback bekommen hast. Also ist es jetzt, wo stehe ich denn jetzt gerade? Mhm. Bin ich nah dran? Bin ich weit weg? Also was ist denn da jetzt gerade Phase oder sowas? Und da muss man dann ja so ein bisschen, also ich bin jetzt ja schon ein bisschen erfahrener. Ich weiß, ich kann das, glaube ich, ganz gut einschätzen, ob ich ein gutes Training habe oder ein schlechtes Training habe. Also wenn du das dann weißt, dass das so ist, dann schaust du natürlich oder beziehungsweise fragst ja auch mal einen Mannschaftskollegen oder sowas, oder man hat ja selber dafür ein gewisses Gespür, was nun ist und wie nah ich jetzt bei der Mannschaft dann dran bin. Irgendwann bin ich dann proaktiv auch in die Situation gegangen und da gab es dann eigentlich ein positives Feedback, aber wenn die Mannschaft dann am Ende, wenn sie performt oder sowas, dann hast du natürlich eh keine Argumente dann oder schwierige Argumente zu sagen, okay, also jetzt änder mal was oder bring mich mal rein oder was weiß ich, das ist dann natürlich schwer.
Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Sitzt man dann in so einer Situation in jeder Mannschaftssitzung oder Mannschaftsbesprechung vor dem Spieltag und bangt darauf zu erfahren, ob man jetzt mal wieder im Kader steht oder nicht? Oder weiß man das dann?
Die Hoffnung ist immer da. Ja? Also natürlich, also die ab und zu mal, oder beziehungsweise man hat schon irgendwo so ein Gespür dafür, es kann jetzt vielleicht klappen oder es kann vielleicht nicht klappen. Das hängt ja auch damit zusammen, ob es Verletzungen, Sperren oder sonst was gibt. Aber ich würde schon sagen, dass ich auch jedes Mal gehofft habe, dass ich dabei bin und dass ich die Möglichkeit bekomme.
Wann war das Gespür so groß jetzt unter Friedhelm Funkel, dass du gemerkt hast, oh, da könnte es jetzt demnächst wieder funktionieren?
Bei Friedhelm Funkel habe ich von Anfang an erstmal eine andere Wertschätzung kennengelernt.
Wichtiger Begriff in diesem Profigeschäft, wie ich finde, also Wertschätzung. Ja.
Wir hatten gleich zum Anfang ein gutes Gespräch. Er kannte mich dann auch schon so ein bisschen, wir, glaube ich, auch das eine oder andere Mal gegeneinander gespielt haben. Das war dann am Ende für mich jetzt persönlich jetzt nicht verkehrt, dass er ungefähr wusste, was für ein Spielertyp ich bin. Aber ich fand schon, dass er es extrem gut gemacht hat, einfach wirklich von Null zu starten. Mein Gefühl war auch immer, dass ich in so eine gewisse Schublade dann auch gelegt worden bin und die dann auch zu war. Also natürlich auch selbstverschuldet, weil meine Leistungen einfach davor auch nicht gut waren. Das ist ganz klar. Und aus welchen Gründen dann eben auch immer. Vorrangig natürlich, weil ich einfach nicht im Rhythmus war und auch körperlich noch nicht in der Lage war, einfach das Niveau dann am Ende irgendwie zu erreichen, was ich Jahre davor auch abgeliefert habe. Und er hat dann einfach, wie gesagt, bei Null gestartet, hat sich die erste Woche angeguckt und dann war ich auch schon im Kader und dann, wenn du so lange Zeit da nicht dabei bist, dann gibt dir das einfach auch wirklich so einen Ruck und ein positives Gefühl. Und das habe ich dann natürlich versucht, dann mitzunehmen. Und Dankbarkeit ist natürlich auch dann ein ganz wichtiges Thema.
Ich finde das ja total, also ich finde es ja irgendwie auch ein bisschen kitschig, wenn ich das jetzt so sage, aber ich finde, irgendwie steht ja diese Story, und auch das betrifft ja jetzt nicht nur dich, das betrifft ja zum Beispiel auch Hansi, steht so stellvertretend dafür, dass man halt nicht aufgeben darf. Ne? Also irgendwie,
das ist... Ja, also ihr könntet da auf jeden Fall so eine melancholische Musik drunter spielen. Ja, und dann,
aber es lohnt
dann
sich
dann nehmen
halt
wir noch Daniel Hanslik mit dazu, dann machen wir hier so eine...
Aber es lohnt sich halt einfach dran zu bleiben, ne? Auch wenn es mal richtig schief ist. Das ist eine totale Life-Lesson irgendwie.
Jetzt ist es ja auch von großem Vorteil, wenn man am Ende einer Saison, und der Vertrag läuft ja aus, nochmal so performt, das gibt ja dann vielleicht dann doch die ein oder andere Möglichkeit. Wohin geht denn die Tendenz für kommende Saison?
Das ist erstmal ein Thema, womit ich mich jetzt wirklich noch nicht, wirklich gar nicht beschäftigt habe. Natürlich ist ja logisch, dass das jetzt irgendwann mal Thema werden wird. Der FCK ist mein erster Ansprechpartner, das steht fest. Ja, ich versuche jetzt aktuell das zu beeinflussen, was ich beeinflussen kann, und das ist meine Leistung auf dem Platz. Der Rest, dafür sind andere Leute verantwortlich und die müssen dann am Ende die Entscheidung
treffen.
Und mit
32 Jahren nochmal Europa League zu spielen, wäre auch was, oder?
Das wäre natürlich super.
Also, ja, klar.
Da hätte, glaube ich, keiner was dagegen.
Nee, also...
Ja, aber wir machen. An der Stelle passt ganz gut, dass sich auch ein Kollege von uns bei mir gemeldet hat, und zwar der Andi Böhm, seines Zeichens unter anderem auch für die Rheinpfalz aktiv. Und der hatte vor 2 Jahren mal eine Geschichte mit dir, einen Artikel über dich geschrieben. Und da ging es darum, dass auch es wohl so eine Phase gab, wo nicht so ganz klar war, wohin die Reise geht, und du dann sehr nervös warst und dann zu Hause wohl mit der Bratpfanne gedroht wurde. Und Andi wollte fragen, was eigentlich die Bratpfanne macht, ob es die noch gibt.
Ja, also ich würde schon sagen, dass ich ein bisschen geduldiger geworden bin und auch ein bisschen entspannter.
Also es lag daran, dass du zu Hause einfach sehr nervös warst, oder?
Also ich wollte einfach endlich einen Verein haben und ich wollte loslegen. Also irgendwann ist dann auch so dieses Geplänke dann auch irgendwann, reicht dann auch irgendwann so. Das, du kriegst ja dann irgendwo Angebote oder dann ruft dein Berater an, sagt dir, ja, das könnte sein. Und du wirst dann schon irgendwo nervös. Und wenn das war ja damals die Corona-Zeit, da war alles auf einmal ein bisschen anders.
Das war vor dem Wechsel zur Aue, ne?
Ja, genau. Und da waren dann halt auch so, dass vorher schon Gespräche geführt worden sind und die waren dann auf einmal, die hat es dann auf einmal nicht mehr gegeben, weil viele Vereine nicht wussten, wie geht's weiter, wie sieht's mit den Finanzen aus und so. Und dann war die Saison sowieso schon sehr lang. Und ich kam aus der Bundesliga, hatte auch, ja, glaube ich, also ich habe 28 Spiele, glaube ich, gemacht und wollte dann natürlich das Bestmögliche dann am Ende auch für mich rausholen und den bestmöglichen Verein rausholen. Und irgendwann kommst du dann so an den Punkt, wenn du dann alleine im Wald laufen bist, okay, das jetzt reicht's auch wirklich. Und ich glaube, meiner Freundin ging das dann ziemlich offen, sagt, sie wollte das natürlich, ich habe sie natürlich mit eingebunden, was könnte passieren oder so, oder dann fährst du mal irgendwo hin und hörst dir das an oder sowas. Und dann muss man sich ja nur vorstellen, dann bist du auf einmal irgendwie in, weiß ich nicht, jetzt als Beispiel Ingolstadt und dann geht's auf einmal wieder nach Kiel oder was weiß ich. Das sind ja so viel, so unterschiedliche Sachen und du musst dich ja darauf dann einstellen. Und das ist ja dann auch nicht einfach als Partnerin.
28 Spiele, 3 Tore, habe ich mir extra notiert. Ja, 28 Bundesliga, 3 Tore. Erinnert mich so ein bisschen an Stefan Kunz, der hier im Podcast war und der uns erzählt hat, damals, als er keinen Job hatte als Trainer, hat ihm seine Frau gedroht, wenn du nicht bald wieder irgendwo anfängst, dann ziehe ich aus. Also das fand ich auch
scheint ganz interessant. Scheint eine Berufskrankheit bei Fußballern zu sein.
Das fand ich auch ganz interessant. Also ja, ist ja schön, dass du jetzt wieder...
Ah, die Bratpfanne gibt es noch. Das ja,
also, stimmt, die Antwort braucht
man. Aber man muss, glaube ich, auch nochmal einfach nochmal festhalten, das war natürlich nur eine scherzhafte Drohung, nicht, dass jetzt hier irgendwie einer schreibt...
Nein, um Gottes Willen.
Beim Solinski daheim mit der Bratpfanne.
Nein. Alles gut. Wir wollen noch ein bisschen deine Vita, wir haben ja schon angesprochen, Paderborn unter anderem Doppelaufstieg sogar, also von der 3. in die 2. und dann in die 1. Liga mit Steffen Baumgart damals. War das so auch die erfolgreichste Zeit für dich im Fußball bislang?
Ja, muss man ja ganz klar sagen, also wenn du 2-mal in Folge aufsteigst, also das war ja auch irgendwie so, also irgendwie verfolgt mich das ja wohl ein bisschen, dass das immer so diese Wiederauferstehung irgendwie, wir waren ja damals in der 3. Liga abgestiegen, in die Regionalliga und sind dann dank 1860, die irgendwie die Lizenz nicht bekommen haben, ja in der 3. Liga geblieben. Und Steffen ist damals, ja, glaube ich, kurz vor Schluss gekommen. Da hat man dann schon so das Gefühl gehabt, da entwickelt sich was und es war unglaublich traurig, dass wir es da nicht gepackt haben. Im letzten Spiel gegen Osnabrück und ja, die Osnabrücker Fans haben uns dann natürlich mit Häme und Taschentüchern und weiß der Geier, was alles, auch noch so eine Sache mit irgendwie mit Spielmanipulation war da dann auch noch irgendwie sowas, dass irgendwie 2-3 Spieler irgendwie irgendwelche Sachen da gemacht haben, die da nicht im Kader waren. Also es war so ein ganz, ganz komischer Vibe. Und das hat uns einfach damals so eine extreme Motivation gegeben, allen zu zeigen. Und dann hatten wir ein geiles Spielsystem. Wir hatten wirklich eine tolle Truppe, wo Marlon ja auch ein Teil von war, Pipo war davon ein Teil. Und ja, dann haben wir diese Erfolgsstory dann gehabt. Und das war eine schöne Zeit, muss ich wirklich sagen.
Wie ist Baumgart so als Typ und als Trainer vor allem?
So wie man ihn sieht, oder?
Kannte Baumi ja schon vor Paderborn. Er war mein Co-Trainer in Rostock damals, als ich noch ganz jung dabei war. Und da haben wir uns schon sehr gut verstanden. Und er ist genauso, wie er so auch ja so auftritt, so ist er dann eben auch. Also ist
temperamentvoll.
Temperamentvoll. Er ist sehr ehrlich, er ist geradeaus, ist einfach ein ganz, ganz besonderer Mensch. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn als Trainer hatte und auch sagen kann, dass ich ihn nicht nur als Trainer sehe, sondern eben auch als Bezugsperson, den ich jetzt nicht jede Woche oder jeden Tag anrufe, aber den ich auf jeden Fall immer anrufen kann, wenn ich Rat für irgendwas brauche. Also das habe ich vor jeder Station jetzt auch gemacht, wo ich unterschrieben habe, dass ich ihn vorher angerufen habe und ihn nach seiner Meinung gefragt habe. Und seine Meinung schätze ich auf jeden Fall sehr.
Hansa Rostock warst du sehr lange, schon in der Jugend, dann mit einer Leihe, glaube ich, Jena, 2. Mannschaft, Union, 2. Mannschaft, Neustrelitz war Regionalliga. Wann hast du denn gemerkt, dass es vielleicht auch für etwas mehr reichen könnte?
In Neustrelitz war das, glaube ich. Ah, okay. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber weil, glaube ich, jetzt nicht jeder Neustrelitz kennt oder so, weil die waren damals in der Regionalliga, sind fast in die dritte Liga aufgestiegen, war eigentlich so ein ambitionierter Regionalligist und für mich war das extrem gut, dass ich da zu diesem Zeitpunkt sehr viel Spielzeit bekommen habe und ich dann da nochmal so den vollen Fokus auf diese Entwicklung legen konnte. Also es war schon so, dass ich damals gesagt habe, okay, also entweder klappt es in diesem Jahr oder ich mache was anderes oder ich, also der Fußball geht dann halt eher in den Hintergrund. Das war dann so, also ich habe mir da schon so diese Deadline gesetzt und in diesem Jahr habe ich dann, glaube ich, in der Fünferkette rechts, ich glaube, 8 Tore und irgendwie, weiß ich nicht, auch 8 Vorlagen oder sowas gemacht und konnte mir dann am Ende so ein bisschen aussuchen, wo ich dann hin möchte in der dritten Liga. Und das war dann auch so, ja, war schön, dieses Ziel einfach dann auch erreicht zu haben, ja, das nochmal gepackt zu haben und Paderborn war ja damals dann ein ambitionierter Drittligist.
Apropos Fünferkette rechts, weil du es gerade angesprochen hast, die Frage kam auch oft und finde ich auch eine berechtigte Frage, wo fühlst du dich denn eigentlich am wohlsten, auf welcher Position, weil du hast ja jetzt durchaus auch schon in deiner Laufbahn ein paar verschiedene Positionen bekleidet.
Es ist eine Frage, die mir wirklich sehr, sehr, sehr oft gestellt wird, die auch manchmal gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich bin ja wirklich sehr flexibel und für mich ist es so, wenn ich mich auf eine gewisse Positionsgruppe eingestellt habe, dann also offensiv, defensiv oder sowas, dann würde ich immer genau das sagen, was ich gerade so ein bisschen spiele. Also ich würde jetzt sagen, okay, diese rechte Schiene, die liegt mir gerade, also würde ich jetzt einfach mal sagen, die liegt mir wirklich sehr gut. Klar, wenn ich jetzt irgendwie vorne darum gedribbelt wäre, dann hätte ich gesagt, okay, irgendwie hinter den Spitzen oder irgendwie sowas. Das ist wirklich ein bisschen schwieriger bei mir zu sagen. Beides hat irgendwo, oder viele Sachen haben Vor- und Nachteile. Für mich ist es einfach immer nur wichtig, dass ich mich auf eine Sache fokussieren kann und da dann auch einfach den Fokus drauf habe, mich in dieser Position halt reinzuleben und wiederum zu verbessern. Und würde ich jetzt aktuell sagen, es ist die rechte Schiene.
Schauen wir noch auf die kommenden Aufgaben. Wir haben es eben schon mal erwähnt, Samstag wieder bei Hertha im Olympiastadion. Dann noch das Heimspiel gegen Braunschweig und ich glaube, uns allen wäre es sehr recht, euch natürlich auch, wenn Braunschweig eigentlich nur noch ein Heimspiel ist. Also ohne, dass es um sehr viel geht, oder?
Ja, also das Ziel ist am Wochenende zu gewinnen, das ist ganz klar. Wir wollen das Ding fix machen oder, also was heißt gewinnen? Also wir wollen auf jeden Fall was mitnehmen. Gewinnen wäre das wäre der Optimalfall, aber klar, wenn wir es vermeiden können, am letzten Spieltag da ein Endspiel zu haben gegen Braunschweig, dann wäre das, glaube ich, ganz gut. Auch wenn ich da auch der Überzeugung bin, dass wir zu Hause auf dem Betze das Ding auch ziehen werden. Also, wie gesagt, erstmal von Spiel zu Spiel und nicht schon zu weit in die Ferne gucken, sondern ganz klar härter vor der Brust und abliefern.
Jetzt hast du den Betze auch angesprochen. Wie nimmst du so die Stimmung wahr auf dem Betze? Auch gerade jetzt so die letzten Spiele. Du selber hast ja auch, man kann sagen, Standing Ovations bekommen bei der letzten Auswechslung. Was macht das mit einem und wie nimmst du das wahr?
Ich fand, dass ich das irgendwie so ein bisschen, dass es positiver geworden ist. Ich vermute mal, dass auch viele Leute die PK vom Trainer gesehen haben und das natürlich auch nicht so auf sich sitzen lassen wollten.
Der sich gewünscht hat, dass nicht gepfiffen, sondern eher unterstützt wird.
Ne? Genau, und ich finde, so eine Zuschauer haben ein unheimlich feines Gespür für Situationen und das Stadion hat einfach gemerkt, dass wir diese Unterstützung auch brauchen, dass wir die Kraft brauchen von außen und ich habe dann gleich bei der ersten Aktion gemerkt, so heute brennt es hier aber.
Wobei die Stimmung ja auf dem Betze, wir kennen das ja schon ein bisschen länger, sehr schnell kippen kann. Das habt ihr wahrscheinlich
das haben
auch
wir
gemerkt.
Gegen Wiesbaden hat man das ja auch mitgekriegt. Ja. Also das liegt ja auch immer daran, wie spielst du. Es ist ja logisch, wenn du erfolgreich bist, dann ist es natürlich klar, dass es irgendwo, dass der Funke so ein bisschen mehr überspringt. Wir hatten leider diese Saison zu viele Spiele, wo wir das nicht hinbekommen haben. Und da geht es immer um die Art und Weise, wie du spielst. Und glaube gerade in den letzten beiden Spielen haben wir irgendwie so ein bisschen auch eine Art und Weise beim Spielen hingelegt, womit sich die Leute, glaube ich, auch sehr gut identifizieren können und was dann eben auch so die, ja, natürlich der Erfolg natürlich auch, ne? Also wenn du zweimal gewinnst, dann ist die Stimmung natürlich besser, aber ja, dieses bisschen höhere Anlaufen, dass wir die Zweikämpfe angenommen haben, dass wir gute Zweikämpfe geführt haben, also es gibt ja einmal einen Zweikampf führen und es gibt nochmal einen Zweikampf führen, wenn du dann mal einen so ein bisschen, ich will nicht sagen über die Bande bügelst, aber wenn du ein bisschen intensiver hingehst und da das reicht dann manchmal schon, um diesen Funke überspringen zu lassen und das war wirklich krass am Wochenende und war für mich persönlich, ich habe jetzt ja nicht so viele Spiele gemacht, aber zum Beispiel im letzten Jahr Hamburg, da war das ja auch so, aber so wie jetzt am Wochenende, also habe ich das schon länger nicht mehr miterlebt, muss ich so sagen.
Thema Zweikampf, dazu passt ganz kurz, Gago hat uns geschrieben, danke für die wahnsinnig faire und geile Grätsche am Samstag. Was ein Ding.
Und wenn es dann auch regnet, wollte ich noch sagen.
Wenn es dann noch regnet.
Wie am Samstag dann der alte Fritz von oben zuschaut. Wir wollen allerdings nicht nur sportliche Fragen stellen, denn wir haben auch noch eine Rubrik.
Das Betze-Freundebuch.
Ja, wie der Name schon sagt, haben wir unser eigenes Betze-Freundebuch, wo wir alle unsere Gäste bitten, sich einmal ja, hier im Podcast quasi einzutragen. Und das sind 5 kurze Fragen, auf die, wo ich dich um 5 kurze Antworten bitten würde. Okay. Mein Lieblingsessen.
Oh, das kann ich gar nicht so einfach beantworten. Ich würde jetzt einfach italienisch sagen, weil ich mag alles, was damit so zu tun hat.
Also Pizza, Pasta, ist ja, alles
gerne. Nudeln, genau. Alles top. Aber könnte ich mir nicht festlegen.
Zusatzfrage von Daniel P. Pizza mit oder ohne Ananas?
Mit.
Oha. meine Lieblingsmucke.
Ich höre zurzeit sehr viel Classic. Nils Frahn. Ja, das ist gerade so mein Favorite.
Aha. Wie kommst du dann so mit der Musikauswahl in der Kabine klar?
Ich glaube nicht, dass das alle wissen. Ich habe es einmal irgendwie in der Sauna mal angestimmt. Da wurde ich dann ein bisschen schräg, also wurde ich schon schräg angeguckt. Das war noch mit Robin Bormuth. Der hat mich dann nur so, okay, ist ganz cool. Und dann hat er dann seine Mucke dann wieder angemacht.
Aber Noise Cancelling Earphones wahrscheinlich in der Kabine.
Oder? Ja, oder so. Aber es ist auch wirklich auch stimmungsabhängig. Also es gibt Zeiten, da höre ich auch mal Reggae. Es gibt Zeiten, da höre ich Soul. Also es ist eigentlich wirklich so breit gefächert. So, der Deutschrap ist jetzt nicht unbedingt so meins, aber höre ich auch ab und zu meins.
Da ja Pucher wohl öfter mal zuständig ist für die Playlist in der Kabine, kannst du ihm ja mal so ein Lied unterjubeln. Vielleicht klappt's ja.
Mache ich.
Diese Person würde ich gerne mal kennenlernen.
David Beckham war mein Vorbild früher.
Gibt's eine sehr interessante Doku auf.
Habe ich auch gesehen. Also ja, den würde ich glaube ich schon gerne mal kennenlernen.
Diese Superkraft hätte ich gerne.
Fliegen?
Wäre auch auf dem Platz ganz praktisch.
Ja, wäre nicht schlecht. Also
guckt man schnell nach vorne.
Ja.
Wenn ich kein Fußballer geworden wäre, wäre ich jetzt?
Ich würde jetzt die Landwirtkarte ziehen, aufgrund des familiären Hintergrundes.
Beide Eltern sind, glaube ich.
Genau, ja. Ich glaube, das liegt irgendwo nahe, dass man dann doch irgendwo diesen Weg wählt. Also, ja, Landwirt.
Wäre das auch denkbar, dass du irgendwie nach der Karriere in Richtung
wäre denkbar, ja. Also wäre denkbar. Ich habe jetzt natürlich noch so ein paar andere Sachen. Ich habe eine kleine Firma mit 2 Kumpels aufgebaut, die Tiny-Häuser bauen, die wir vermieten. Das ist auch sehr cool. Ein cooles Team in Lübeck. Und das kann natürlich, also da weiß ich noch gar nicht so richtig, oder wissen wir noch gar nicht, wo die Reise da wirklich hingeht. Lien und Lund. Und ja, muss man, also es gibt mehrere Optionen. Also ich bin da relativ wirklich entspannt. Wir haben das Glück ja heutzutage wirklich auszuwählen, was wir gerne machen wollen. Und der Fußball gibt dir natürlich auch die Freiheit, dann am Ende dann das auch zu machen. Und es braucht irgendwie, also ich möchte gerne das machen, was ich jetzt im Fußball auch habe, womit ich mich identifizieren kann und mit Spaß zur Arbeit gehe. Und das würde ich gerne auch nach der Karriere haben. Also ich will jetzt nicht nur Golf spielen oder sowas.
Ich
oder
sehe so. Schon, du gehst sehr gut vorbereitet, ja. Schon jetzt.
Macht ja auch Sinn, auf mehreren Standbeinen zu stehen.
Es gibt sehr viele, heißt, ne? Die wir hier zu Gast hatten, die irgendwie da wenig Antworten drauf haben.
Es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich halt nicht sofort in diesen Kreis der ersten und zweiten Liga reingekommen bin, sondern dass ich relativ spät in den Profifußball reingekommen bin und ich mich schon relativ früh damit auch beschäftigen muss. Und dafür, ja, da bin ich wirklich froh drüber, dass das so gelaufen ist und dass da irgendwo so ein Bewusstsein schon da war. Viele müssen sich dieses Bewusstsein erst erarbeiten. Bei mir war es schon so, dass ich mir darüber Gedanken mache, also das war ja damals so Neustrelitz, so okay, entweder geht's jetzt weiter oder es ist vorbei.
Es gibt noch 2 Zusatzfragen in deinem Fall. Und zwar eine kommt von Hashtag Betze. Mit welchen 3 anderen Betze-Buben würdest du am ehesten eine WG gründen und warum gerade mit denen?
Mit Pipo und mit Krausi. Ja, wir sind beide Jungs, die ich auch jeden Tag im Kraftraum treffe. Und ich glaube, das könnte harmonieren.
Gibt es noch einen? Es waren 3.
Achso, 3. Marlon würde ich auch noch erwähnen. Ja, Marlon. Es sind halt 2, mit denen ich auch schon länger zusammenspiele, also man kennt sich, man schätzt sich.
Eine bessere Überleitung hättest du mir nicht geben können, denn eine weitere Frage kommt noch von einem Insider, der gerne wissen möchte, wie lautet denn Marlons Spitzname für dich? Ja, also der Arsch. Ja, also er hat eine komische Story eigentlich. Liegt daran, dass ich halt gerne mal so ein bisschen so ein paar Späße mache. Ich binde mal gerne mal die Schuhe zu. Ich verstecke gerne mal was oder weiß nicht. Und dann hat er mal so, also da ging das halt so mit Arschloch so, ne? Das war dann so, aber es ist halt wirklich, wenn er wirklich sauer auf mich ist, dann sagt er das so. Aber ansonsten war es, glaube ich, es setzt sich gerade Zolle durch.
Zolle?
Also, Zolle, ja, habe ich auch Ewigkeiten nicht mehr gehört, aber das ist jetzt gerade irgendwie auch so ein Ding.
Naja, aber wenn man die Auswahl zwischen Arschloch und Zolle hat,
dann würde ich auch Zolle nehmen. Ja, also Marlon ist sowieso sehr kreativ, also das ist nicht kreativ, aber ansonsten ist er sehr kreativ, was Spitznamen angeht und da bescheuert, aber...
Wir werden demnächst mal so eine Liste abfragen.
Ja.
Ne?
Ja, es sind einige.
Das ist ganz interessant.
Ja, das auf jeden Fall.
Und Marlon ist auf jeden Fall auch eher so der Typ, den man lieber in der Mannschaft hat, als Gegner auf dem Platz, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Also gerade auf dem Platz. Also man muss dazu sagen, dass das so ein bisschen anders ist neben dem Platz und auf dem Platz. Das ist ja klar. Da würde ich ihn jetzt nicht so...
Wäre komisch, wenn er im Training euch alle immer umsenden und euch noch einen mitgeben würde.
Ja, also da ist er dann on fire auf dem Platz, was wir auch brauchen. Und ja, neben dem Platz ist er dann noch eher etwas ruhiger. Und wenn ich ihn dann ein bisschen ärgere oder sowas, dann ist klar, dass er dann ich glaube, deswegen kommt das, glaube ich, auch. Das ist mir jetzt gerade fällt mir gerade auf, bestimmt. Dann kommt dieses auf dem Platz, glaube ich, dann durch und deswegen ist er dann, ist er dann ein bisschen böse zu mir und er macht dann sowas.
Ich merke schon, an der guten Stimmung wird es mit Sicherheit nicht scheitern, dass die nächsten beiden Spiele, die nächsten drei, muss man ja sagen, dass die nächsten drei Spiele positiv ausgehen. Auch wenn das letzte dieser drei, die Chancen, ne, wie schätzen wir die ein? Aber wir wollen ja erstmal über Hertha reden, von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel, aber jetzt hast du schon gefragt und ich würde sagen, wenn man keine Chance hat, dann kann man sie auch nutzen.
Genau,
ne? wie Dortmund in der Champions League. Und ich glaube... Ich würde der Mannschaft einfach auch wünschen, dass sie jetzt halt relativ schnell Klarheit haben, was den Klassenhalt angeht und dass ihr das auch einfach genießen könnt, weil ich meine, wie oft spielt man ein DFB-Pokalfinale? Wahrscheinlich nicht so oft, wenn man nicht gerade bei Bayern spielt. Von daher,
für pfälzisches Liedgut in Berlin ist ja jetzt auch gesorgt. Die anonyme Gitarristen werden auftreten.
Die laufen auf dem
Breitscheidplatz.
Genau. Und von daher wünsche ich einfach euch, dass ihr das genießen könnt und dann ist, glaube ich, es erwartet keiner was, von daher könnt ihr auch keinen enttäuschen. Ihr könnt nur gewinnen. In Berlin.
Also ich würde schon sagen, dass man dieses Finale spielt, um das dann auch zu gewinnen. Das ist ganz klar. Also wir fahren jetzt da nicht hin und hoffen, hoffentlich wird das jetzt nicht irgendwie ein 5-0 oder weiß ich. Wir wissen ganz genau, also ich habe mir ja auch schon ein paar Spiele von Leverkusen angeguckt und das ist schon ein ganz schönes Brett, was da auf uns zukommt. Aber ja, im Fußball ist so viel möglich. Wir haben eben gerade darüber geredet, was alles möglich sein kann, was passieren kann und der Glaube ist dann auch immer ein bisschen entscheidend bei so einer Sache und wenn du nicht dran glaubst, wenn du von vornherein irgendwie mit dem Gedanken reingehst, dann kannst du auch nichts gewinnen. Und deshalb, ja, wie wir auch gerade schon gesagt haben, lass uns erstmal die eine Sache machen, bevor dann das andere kommt und dann das Ganze zum schönen Event machen.
Aber vielleicht gibt es ja ein bisschen Unterstützung von oben, von Andi Brehme, der, wie wir heute erfahren haben, auf dem Sondertrikot fürs Pokalfinale drauf sein wird.
Die sind auch raus, ganz genau, weiß. Leverkusen in Rot, aber
oder Rot-Schwarz, ne?
Macht nicht viel aus. Okay, Ben oder Benno hat sehr viel Spaß gemacht.
Zumindest nicht so wie Marlon.
Nein, um Gottes Willen, das machen wir nicht. Wir haben noch den Hinweis an euch, wie immer, dein FCK, unser Videoformat auf unserem YouTube-Kanal SWR Sport, immer nach den Spielen des 1. FC Kaiserslautern, so auch nach dem Spiel bei Hertha BSC.
Übrigens viele Grüße an Kollege Marius, weil der FCK sogar gewinnen kann, wenn er die Sendung moderiert. Ne? Das war so ein bisschen sein Fluch. Bisher hatte Desi wohl meistens die Siege und er durfte die Niederlagen machen. Von daher, Marius,
alles wird
das
sich
kann
ändern.
So weitergehen. Und was auch so weitergehen kann, ist, dass ihr euch beteiligt bei uns, indem ihr Fragen schickt, zum Beispiel über unseren Newsletter, für den ihr euch anmelden könnt. Dafür einfach eine Mail schreiben an sebastian.zobel@swr.de. Dann nehme ich euch da gerne mit auf.
Nochmal vielen Dank, Ben.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.